Herzlich willkommen zum ersten Podcast der Fürstfugger Privatbank, unserem Fugger Bank Financial Talk. Ich freue mich sehr, dass wir uns in diesem neuen Format zusammenfinden, um über spannende Kapitalmarktthemen zu sprechen. Mein Name ist Andrea Greisel und als Bereichsleiterin der Organisationsentwicklung stehe ich in engem Austausch und langjähriger Verbindung zu unserem Asset Management. Und deshalb freue ich mich sehr, dass mit mir zusammen heute unser Leiter der Abteilung Asset Management, Herr Marco Behring, ist. Er ist als unser Kapitalmarktexperte und Asset Manager seit nunmehr 12 Jahren im Hause und war davor mehrere Jahre als Quantanalyst bei einer anderen renommierten Privatbank in Norddeutschland tätig. Ja, Marco, zum Jahresanfang hätte ja, glaube ich, jetzt niemand gedacht, dass wir so einen rasanten Marktanstieg sehen. Die ganzen US-Indizes, S&P, Dow, der Nasdaq, sie alle rennen von einem Rekordhoch zum anderen. Auch der DAX hat ja seit seinem zyklischen Tiefpunkt im letzten Herbst deutlich zugelegt, über 20%. Allein im ersten Quartal 24 steht ein Plus von 10,4%. Und das, obwohl sich eigentlich die Zinssenkungserwartungen der Notenbanken ja deutlich nach hinten verschoben haben. Also wie begründest du denn den Anstieg? Wie passt denn das ins Gesamtbild?
Ja, in der Tat sehr interessante Frage, Andrea. Also erstmal natürlich auch von meiner Seite herzlichen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, dass ich quasi bei der Premiere direkt als Beitragsteilnehmer dabei sein darf. Und um jetzt mal direkt auf deine Frage einzugehen, ja, in der Tat, das war tatsächlich ein sehr interessantes und sehr spannendes erstes Quartal. Das glaube ich vor allem, wenn man so, da gehen wir vielleicht später auch nochmal drauf ein, unter die Oberfläche schaut, einige interessante Erkenntnisse zutage gefördert hat. Aber um jetzt mal konkret auf deine Eingangsfrage einzugehen, ich glaube, so im Wesentlichen waren es wahrscheinlich drei Faktoren, die dann doch zu diesem jetzt sehr, sehr positiven Stimmungsbild im ersten Quartal geführt haben. Also erstmal natürlich, was ja viele gesagt haben im letzten Jahr, war das Thema Arbeitsmarkt USA. Da kommen wir ja von historischen Tiefständen und es fing dann so ab März 2023 an, dass sich so die Arbeitslosenzahlen so sukzessive nach oben entwickelt haben. Aktuell stehen wir bei 3,9% Arbeitslosigkeit, aber so der Grundtenor im letzten Jahr war ja, das geht viel schneller, viel dramatischer nach oben. Und das ist tatsächlich ausgeblieben im ersten Quartal, muss man sagen, was natürlich letzten Endes auch auf eine sehr robuste Wirtschaft in den USA hindeutet. Also kurzum, robuster Arbeitsmarkt USA, gleichzeitig robuste Wirtschaft in den USA, hat ja jetzt zum Beispiel auch die letzte Lesung der US-ISM Einkaufsmanager-Indizes bestätigt. Das verarbeitende Gewerbe ist jetzt wieder über der 50er Marke. Das heißt, die Einkaufsmanager im verarbeitenden Gewerbe sind jetzt wieder in der, im optimistischen Lager, in der Expansionsphase. Der Dienstleistungssektor ist ja über das gesamte Jahr hinweg letztes Jahr und auch dieses Jahr stabil über dem 50er Level gewesen. Also kurzum, robuste Wirtschaft, die tatsächlich für einige dann doch überraschend sehr robust ausgefallen ist in den USA und damit einhergehend auch sehr robuster, starker Arbeitsmarkt waren sicherlich die zwei Gründe. Und on top, quasi als Kirsche auf dem Kuchen, kam natürlich die Zentralbankpolitik mit dazu. Präsident Jerome Powell im Dezember letzten Jahres hat ja meiner Ansicht nach etwas verfrüht den Kampf gegen die Inflation als siegreiches Unterfangen erklärt, hat gesagt, ja, wir haben es soweit geschafft und wir können jetzt im Jahr 2024 über Zinssenkungen nachdenken und dieses positive Sentiment, was damit einherging, plus robuster Arbeitsmarkt, plus Wirtschaft, die wirklich besser gelaufen ist, als viele erwartet hatten, hat dann, glaube ich, dazu geführt, dass wir ein sehr solides, ja, sehr erfreulich interessantes erstes Quartal erlebt haben.
Ja, ich glaube auch, da hast du vollkommen recht, die fallende Inflation bei gleichzeitig steigender Wirtschaft, das haben die Märkte jetzt gefeiert. Aber Wenn man genauer hinschaut, du hast es ja schon angesprochen, dann waren ja schon ein paar bezeichnende Dinge. Und welche Erkenntnisse ziehst du denn aus dieser Kursentwicklung der letzten 3 Monate?
Ja, also das ist aber tatsächlich eine sehr spannende Frage, weil auf den ersten Blick alles wunderbar. Und wenn man dann aber ein bisschen tiefer schaut, dann erkennt man gewisse Tendenzen, die vielleicht dann doch für den einen oder anderen relativ überraschend sind. Also so Grundtenor im letzten Jahr, Ende letzten Jahres war ja eigentlich im Endeffekt gut gelaufen, ist vor allem Big Tech. Und alles andere hat sich so ein bisschen zwar auch okay entwickelt, aber ist natürlich deutlich hinter Big Tech zurückgeblieben. Und wenn man schwerpunktmäßig in den 7 großen US-Tech-Unternehmen investiert war, war man auf der Siegerseite, stand man auf der Siegerseite, auf der Gewinnerseite. Und wenn man eher breiter gestreut war, dann war die Performance zwar auch recht solide, aber man hat sich natürlich dann doch vielleicht an der einen oder anderen Stelle in der Situation befunden, wo man erklären musste, ja, Nasdaq ist so super gelaufen, wieso ist die Performance jetzt in einem breit gestreuten Portfolio, wo eben nicht nur diese Big Techs drin sind, nicht so gut wie im Nasdaq. Und wenn man jetzt auf das erste Quartal schaut, finde ich, sieht man interessanterweise eine Sache, die für mich sehr interessant ist. Also DAX hast du schon angesprochen, ist gut gelaufen, plus 10,4% im ersten Quartal. S&P 500 bei plus auch über 10%, 10,16. Aber, und das ist jetzt für mich eigentlich nur das Überraschende, oder nicht Überraschende, aber das Interessante, dass der Nasdaq 100 nur mit 8,8% im ersten Quartal performt hat. Das heißt, der sehr breite S&P 500, der eben nicht nur Technologie drin hat, ist besser gelaufen als der schwerpunktmäßig sehr technologienlastige Nasdaq 100. Und wenn man aufs erste Quartal zusätzlich schaut, auch sehr spannend für mich, Öl ist super gut gelaufen. Also wenn man jetzt mal von den Aktienmärkten weggeht und auf die Rohstoffmärkte schaut, haben wir Ölpreisanstieg bei Brent von über 13% gesehen. Auch Gold, wenn man jetzt Richtung Edelmetalle schaut, ist sehr, sehr gut im ersten Quartal gelaufen. Und könnte vielleicht auch ein gewisses Zeichen in Bezug auf das Thema Inflation kommt zwar zurück, aber könnte eventuell möglicherweise eine zweite Welle ins Haus stehen. Also das ist so ein Thema, was ich sehr, sehr interessant im ersten Quartal fand, dass die großen Gewinner des letzten Jahres zwar auch gut gelaufen sind, aber tatsächlich auch einige Unternehmen ja, im Großen und Ganzen aus Sektoren sehr gut performt haben, die 2023 nicht so wirklich en vogue und gefragt waren. Und wenn man dann nochmal eine Stufe tiefer geht und sich den Russell 1000 anschaut, das ist das etwas breitere Pendant zum S&P 500. S&P 500 wissen wir, die 500 größten Aktien in den USA. Der Russell 1000 ist eigentlich im Wesentlichen das Gleiche, nur dass der halt die größten 1000 Unternehmen umfasst. Und wenn man da jetzt unter die Oberfläche schaut und sich anschaut, welche Sektoren sind da eigentlich ganz besonders gut gelaufen, dann steht an erster Stelle Energie. Energie, der Sektor ist mit 11,56% im ersten Quartal der beste Sektor im Russell 1000. Zweitbester Sektor ist die Industrie. Drittbester Sektor ist der Finanzsektor. Und der viertbeste Sektor, Basiskonsum. Und man fragt sich, wann kommen die Technologieaktien? Die Technologieaktien sind nur an viertletzter Stelle mit plus 4,86%. Klar, Russell 1000, sehr breit aufgestellt, da sind natürlich auch nicht nur die Big Techs drin, sondern auch Technologieunternehmen, die etwas kleiner sind. Aber das, finde ich, ist tatsächlich unter der Oberfläche eine relativ interessante Erkenntnis. Also diese Rallye, die wir jetzt im ersten Quartal gesehen haben, die ist nicht mehr so stark fokussiert wie im gesamten letzten Jahr 2022, sondern insbesondere Einzeltitel aus vielleicht etwas zurückgebliebenen Branchen, die eigentlich 2023 keiner richtig antworten wollte, die waren in diesem Jahr tatsächlich zusätzliche Stabilisatoren und haben wirklich auch geholfen. Und für einen aktiven Manager ist das natürlich eine dann im Grundsatz doch recht erfreuliche Sache, weil wenn man Vermögensverwaltung seriös betreiben möchte, dann investiert man eben nicht nur in die 7 großen Tech-Titel und ein Portfolio aus ausschließlich 7 großen Tech-Titel. Das ist natürlich ein Klumpenrisiko. Das macht man als seriöser Investor, als seriöser Vermögensverwalter nicht. Und dementsprechend ist natürlich das erste Quartal dahingehend für uns auch so ein bisschen Bestätigung, wenn man das Thema breite Streuung spielt, wenn man dann eben entsprechend auch über mehrere Branchen ein Stockpicking betreibt, kann man durchaus auch, und das zeigt das erste Quartal 2024 eben richtig liegen, auch wenn man eben nicht nur fokussiert Richtung Technologie geht. Also das war so ein bisschen das Giveaway aus dem ersten Quartal, was ich aus der Sache mehr oder weniger mitnehmen würde. Jetzt vielleicht, ich war ja sehr, sehr US-fokussiert, was ich jetzt gerade erzählt habe. Dann würde ich jetzt vielleicht den Ball auch an dich gerne zurückspielen, Andrea. Vielleicht kannst du auch mit Blick auf andere Märkte und auch vielleicht andere Regionen sagen, was dir so im ersten Quartal besonders ins Auge gestochen ist.
Ja, also du hast es ja schon angesprochen. Ich fand den Anstieg von Gold und den Kryptowährungen tatsächlich sehr bezeichnend. Der Goldpreis hat ja mit 2300 US-Dollar schon wieder ein neues Allzeithoch ausgebildet. Und natürlich profitiert Gold als unverzinstes Asset von der Aussicht auf sinkende Zinsen. Aber diese Dynamik im ersten Quartal mit einem Zuwachs von 10%, den fand ich dann doch schon sehr beeindruckend. Und nach wie vor wirkt natürlich auch stützend, dass die internationalen Notenbanken weiter ihre Goldbestände ausbauen. China kauft ja so viel Gold wie kein anderes Land seit 16 Monaten. Ich denke, die wollen weiterhin die Unabhängigkeit von den US-Staatsanleihen vorantreiben. Und angesichts der vielen geopolitischen Risiken bleibt natürlich Gold als sicherer Hafen weiterhin das Thema. Aber was ich noch ganz interessant fand, Stichwort Asien, also andere Regionen, die Entwicklung in Japan. Also der Nikkei hat ja endlich sein Rekordhoch aus dem Jahr 1989 übertroffen. Und das finde ich schon, das ist eine historische Trendwende. Auch, dass die japanische Notenbank jetzt endlich die Negativzinspolitik hinter sich lassen kann nach Jahrzehnten und das Ende der Deflation in Japan ansteht, das ist schon absoluter Meilenstein, finde ich. Und dass man hier endlich Wachstum sieht, auch bei den Unternehmen. Also verfügen ja alle im Nikkei über solide Unternehmensbilanzen und haben ein überproportionales Gewinnwachstum. Also da kann der Nikkei mittlerweile schon mit dem S&P 500 mithalten. Und das finde ich schon ganz spannend, was da in der Region jetzt zu sehen war. Und dieser Anstieg, das finde ich jetzt schon historisch. Aber da wären wir eigentlich bei einem viel interessanteren Thema, nämlich auch dem Ausblick, wie es denn weitergehen würde. Wie ist denn deine persönliche Einschätzung für das kommende Quartal? Was werden denn da die marktbestimmenden Themen sein?
Darf ich deine, also gehe ich gerne drauf an, aber ich würde gerne vielleicht so zwei Stichworte, die du mir geliefert hast, die finde ich sehr interessant. Also dein Fokus auf Gold, das ist tatsächlich sehr interessant, wie Gold gelaufen ist. Ich glaube, das hat uns auch so ein Stück weit in der Vermögensverwaltung recht gegeben, dass wir wirklich in unseren Strategien, die vor allem auf das Thema ausbalanciert mit Blick auf die Risiken setzen, da haben wir tatsächlich wirklich eine sehr interessante Entwicklung gesehen. Klar, hast du es angesprochen, geopolitische Risiken. Und von daher tatsächlich sehr spannend. Aber was bei Gold momentan sehr interessant ist, Andrea, ist ja diese Lücke zwischen den Goldminenaktien, die jetzt ja noch nicht so wirklich gut gelaufen sind, und dem Gold selbst. Und da vielleicht an der Stelle Ball zurück an dich. Wie interpretierst du das? Und könnte man vielleicht sogar auf der Seite der Goldminenaktien die ein oder andere Opportunität sehen, weil die ja wirklich nicht so richtig gut bis jetzt gelaufen sind und Gold aber eben schon. Also könnte da vielleicht noch eine Opportunität schlummern. Wie siehst du das?
Ja. Also das ist ein total spannendes Thema, denn empirisch betrachtet war es in den meisten Fällen besser, in dem Rohstoff direkt zu sein, also direkt in Gold, wenn man sich die letzten 15, 20 Jahre ansieht. Aber tatsächlich ist es momentan ja schon ein attraktives Umfeld. Wir haben einiges an Nachholpotenzial und einige Unternehmen, eine meiner, sind natürlich jetzt auch nach der langen Zeit aus dieser Verschuldung ein bisschen besser rausgekommen. Sie profitieren von sinkenden Produktionskosten und eben mit Blick auf den Goldpreis natürlich auch von steigenden Margen. Also hier könnte sich durchaus eine Chance ergeben, aufgrund dieser guten Ausgangsbewertung. Also das ist ein absolut interessantes Thema. Miner oder Goldminenaktien haben natürlich auch einen entsprechenden Hebel, ist natürlich schon auch sehr zyklisch, aber momentan sehe ich da tatsächlich ein spannendes Umfeld, eine gute Ausgangsposition als Branche.
Ja, ist tatsächlich eine interessante These, die ich auch so voll und ganz unterschreiben würde. Im Endeffekt ist es wirklich so, dass man sich da vielleicht dann durchaus auch mal branchenseitig umschauen kann, weil das schon frappierend, was da, wie sich diese Lücke da aufgetan hat. Die fangen ja so langsam an zu laufen. Also vor 2, 3, 4 Wochen ging das los, dass die ein bisschen angefangen haben zu laufen. Aber davor war ja wirklich kursseitig Gold ist gelaufen wie sonst was, und die Goldminer klebten mehr oder weniger an Mehrjahrestiefs fest. Also von daher sehr, sehr interessant, kann man sicherlich beobachten. Und das zweite Stichwort, was du mir geliefert hast, und das ist spannend, Nikkei, neues Hoch ausgeprägt nach fast, ja eigentlich nach 35 Jahren. Das ist natürlich, bestätigt das natürlich die These, langfristig wird alles gut, man braucht nur Geduld, das ist klar. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch für einen aktiven Vermögensverwalter, für einen aktiven Manager, für einen Vermögensverwalter, der breit gestreut investiert, schon auch ein ganz interessantes Thema, weil ja vor allem das Thema ETFs, der in der Breite der Bevölkerung so ab 2015 angekommen sind. Und so der Grundtenor, der sich so oft durchsetzt, ist ja: Ja Mensch, so ein ETF ist ja kostengünstig, da kann ja nichts schief gehen. Und ich wage zu behaupten, wenn es diese Anlageklasse, die ist ja wirklich erst um die Jahrtausendwende in Europa angekommen und in der Breite erst ab 2015, und davor war es ja eher über Indexfonds in den USA ein Thema. Wenn es die in den Ende der 80er Jahre, die ETFs, schon in der Breite gegeben hätte, hätte doch jeder gesagt: Mensch, du darfst keinen DAX-ETF machen, du darfst keinen S&P-ETF machen, mach einfach ein Nikkei-ETF, da liegt die Zukunft, da muss man kaufen, liegen lassen, und alles wird langfristig gut. Und ja, es ist langfristig gut geworden, aber man hätte halt 35 Jahre warten müssen. Das heißt, ein Stück weit ist das, was wir jetzt, also dieses Stichwort Nikkei, das du mir da geliefert hast, natürlich vielleicht auch ein bisschen ein Argument, wieso man dann vielleicht auch das Thema ETFs durchaus in super interessante Anlageklasse, aber man kann eben auch, wie das Beispiel Nikkei zeigt, im Zweifelsfall dann vielleicht etwas länger warten müssen, bis man dann vielleicht wieder entsprechend im grünen Bereich ist. Und von daher leite ich, aber ich bin natürlich, habe einen Bias als aktiver Manager, als aktiver Vermögensverwalter, könnte man natürlich da auch nochmal anhand des Nikkei-Beispiels einen Grund ableiten, wieso durchaus eine Vermögensverwaltung Sinn machen kann, und vielleicht nicht nur ausschließlich der Fokus auf das ETF immer nur das Zielführende ist. Aber wir werden es sehen. Momentan ist ja der Nasdaq 100 in aller Munde, den muss man ja machen als junger Mensch. Da kann ja gar nichts schief gehen. 89, nicht geil. Wir werden sehen, was in Zukunft. Ja. Aber jetzt habe ich lange über dieses Thema gesprochen. Also sorry, dass ich da diesen kleinen Exkurs gemacht habe, beziehungsweise dass ich da das Thema Gold und Nikkei nochmal rausgekriegt habe. Es waren so tolle Stichworte. Jetzt hast du aber gefragt, was die marktbestimmten Themen für das nächste Quartal sein werden. Und das ist ja tatsächlich eine sehr gute Frage, die Glaskugel quasi. Versuche mal auf Basis dessen, was wir momentan sehen, so ein kleines Bild zu zeichnen. Also ich glaube, wenn man sich das Wording der Zentralbanker im Laufe der letzten 3 Monate angehört hat, vor allem jetzt das Statement von Fed-Chef Powell, der ja am 20. März vor die Presse getreten ist und seine Rede gehalten hat, da hat er interessanterweise sehr häufig einen Satz gesagt, in unterschiedlichen Ausprägungen. Das hat er, und zwar war dieser Satz fokussiert auf den US-Arbeitsmarkt. Also hat natürlich immer betont, das Inflationsziel von 2%, daran halten sie natürlich fest und so weiter und so fort. Klar, logisch, das muss man auch machen. Aber für mich so ein bisschen unter der Oberfläche, so zwischen den Zeilen gelesen, kam durch, dass eben, vor allem weil er das mindestens dreimal gesagt hat, dass wenn der Arbeitsmarkt in den USA anfängt, Schwächesignale zu senden, durchaus auch jetzt schon, wo das 2%-Ziel noch nicht final erreicht ist, Zinssenkungen legitim wären. Und das war für mich jetzt so die große Erkenntnis aus dem ersten Quartal zentralbankseitig. Also ich glaube, was in den Fokus reinkommen wird, ist, wie stark wird der Arbeitsmarkt in den USA sein. Ich glaube, der wird ganz maßgeblich mit beeinflussen, ob die Amerikaner dreimal, wie sie es prognostizieren, oder nur zweimal oder vielleicht sogar noch weniger senken. Wenn der stabil bleibt, könnte es sein, dass wir vielleicht tatsächlich irgendwann sogar nur die Thematik haben, vielleicht nur zwei Senkungen oder vielleicht nur eine Zinssenkung. Das Thema Inflation ist ein Thema, was uns auch nach wie vor begleiten wird. Das ist der zweite Block. Also ich glaube schon, dass auch wenn jetzt die Inflationsdaten, die jetzt jüngst eingelaufen sind, gedämpft optimistisch stimmen, an der einen oder anderen Stelle gewisse Warnzeichen mit Blick auf das Thema Inflation 2.0, also zweite Inflationswelle, durchaus nach wie vor da sind. Und dann denke beispielsweise, ich habe es ja vorhin schon umrissen, die gut gelaufenen Energieaktien, wieso sind die Energieaktien gut gelaufen im ersten Quartal? Naja, der Ölpreis ist im ersten Quartal super stark gewesen und gut gelaufen. Das ist ein Punkt, also sprich, diese Entwicklung, die wir da haben, könnte auch durchaus darauf hindeuten, dass wir möglicherweise nochmal Richtung Inflationswelle 2.0 laufen. Und im Grundsatz muss man sagen, ist das so für mich im nächsten Quartal, das sind das so für mich die zwei spannenden Metriken, wie entwickelt sich die Inflation und wie entwickelt sich der US-Arbeitsmarkt. Was sonst noch interessant ist, ist natürlich klar die konjunkturelle Entwicklung. Da glaube ich, dass wir jetzt ad hoc erstmal kein großes Ungemach sehen im zweiten Quartal. Also wenn man sich die Einkaufsmanager-Indizes jetzt mit fokussiertem Blick auf die USA anschaut, da haben wir ja die US-Einkaufsmanager im Industriebereich, ich habe es vorhin schon gesagt, sind jetzt wieder in der Expansionssituation. Wir haben die Einkaufsmanager im Dienstleistungssektor, auch die sind nach wie vor immer noch expansiv. Arbeitsmarkt noch immer unter der 4%-Schwelle, also da momentan rezessiv, glaube ich, also von der Rezession kann man, glaube ich, auf Grundlage der Datenlage tatsächlich noch nicht sprechen. Also deshalb glaube ich, dass da von dieser Seite tatsächlich kein großes Ungemach kommt. Ungemach könnte kommen eben durch das Thema Inflation und das Thema Arbeitsmarkt eventuell. Aber der Arbeitsmarkt könnte, und das ist ja auch mit Blick auf das Thema Einkaufsmanager, tatsächlich auch wirklich im nächsten Quartal nach wie vor noch stabil bleiben. Und dann ist halt die einzige Komponente das Thema, wie entwickelt sich die Inflation. Aber im Grundsatz kann man sagen, wenn man es runterbricht, die Frage wird sein, wie entwickelt sich die Konjunktur. Und da sieht es momentan auch für das nächste Quartal gar nicht so schlecht aus. Im Grundsatz also eigentlich ein relativ positives Stimmungsbild. Allerdings, und das ist jetzt die zweite Komponente, man schaut ja dann immer nicht nur, wie geht's konjunkturell weiter, was macht der Aktien- und was macht der Rentenmarkt daraus. Jetzt haben wir natürlich die Situation, dass wir im ersten Quartal sehr, sehr stark gelaufen sind. Und nicht nur im ersten Quartal, wir sind übrigens auch im letzten Quartal, letzten Jahr, das sehr stark gelaufen. Wir haben im S&P 500 im letzten Quartal, letztes Jahr, einen Anstieg von über 10% gesehen und jetzt in diesem Quartal auch einen Anstieg von über 10%. Und das gab es, ich habe mal so ein bisschen die Statistikecke bemüht, das gab es seit den 50er Jahren tatsächlich nur 8-mal. Und die erste Erkenntnis daraus, das dann folgende Quartal, das war zwar immer noch positiv, aber deutlich weniger positiv als die Quartale davor. Also das heißt, es gab kein drittes Quartal in Folge, das wieder 10% mit einer Aktienperformance von 10% plus aufgewartet hat. Das heißt, die Bäume werden im nächsten Quartal sicherlich nicht in den Himmel wachsen. Man muss sich bewusst machen, dass der Markt auch tatsächlich vieles, was an positiven konjunkturellen Daten reingelaufen ist, auch im ersten Quartal, ja, mehr oder weniger schon antizipiert und mitgemacht hat. Und dementsprechend ist es natürlich so, dass man jetzt von der Erwartungshaltung durchaus ein bisschen gedämpfter an die Sache rangehen muss nach dem großartigen ersten Quartal. Es wird Rücksetzer geben, es wird Volatilität geben, auch mit Blick auf das Thema US-Präsidentschaftswahl, die ja dann auch noch ins Haus steht dieses Jahr. Also kurzum, da muss man sich vielleicht noch auf den einen oder anderen Rücksetzer gefasst machen. Aber das positive Stimmungsbild, muss man sagen, bleibt bestehen. Und ich leite es, wie gesagt, auf Basis der guten Einkaufsmanager-Indizes ab und des nach wie vor robusten Arbeitsmarktes. Und Notausgang für Helden, den muss man sich immer vorbehalten. Andrea, wie du weißt, im Asset Management ist natürlich, wenn sich da auf dieser Seite im nächsten Quartal, also Stichwort Arbeitsmarkt, oder eben Einkaufsmanager-Indizes eine gravierende Verschlechterung ergeben sollte, dann kann das natürlich durchaus auch durchschlagen auf der Aktienseite. Aber das sehen wir momentan rein auf Basis der fundamentalen Daten, die an volkswirtschaftlichen Datenpunkten einlaufen, momentan tatsächlich nicht. Jetzt habe ich lange wieder über die USA gesprochen, das ist mein Steckenpferd, man merkt es. Jetzt möchte ich an der Stelle den Ball zurück an dich spielen, Andrea. Das positive Stimmungsbild habe ich ja gezeichnet, grundsätzlich, mit aber vielleicht durchaus Rückschlagspotenzial. Natürlich fokussiert auf die USA vor allem. Wie siehst du es denn in Europa? Was ist denn deine Wahrnehmung an dieser Stelle, wenn man nach Europa blickt?
Tja, also grundsätzlich kann ich mich deinem moderat positiven Stimmungsbild anschließen. Natürlich kommt die Wirtschaft in Europa im Vergleich zu den USA nur langsam voran. Also für 24 geht man von einem Wachstum von 0,8% aus. Für 2025 liegen die Prognosen so um ein Wachstum von 1,5%. Also da können wir mit den USA nicht mithalten. Aber grundsätzlich auch in Deutschland zeigt schon auch die Stabilisierung der IFO-Geschäftsklimazahlen, dass wir eigentlich das Schlimmste hinter uns haben sollten. Also die Verbesserung der Geschäftserwartungen im IFO jetzt das zweite Mal in Folge, das ist erfreulich, aber klar, wir kommen auch von einem sehr niedrigen Niveau her. Aber grundsätzlich gehe ich davon aus, dass eben auch die Stabilisierung der Weltkonjunktur allen voran in den USA auch den europäischen Aktien und Märkten zugutekommen dürfte. Und deswegen sollte man meines Erachtens weiterhin auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den USA und Europa achten. Ich finde europäische Zykliker ganz, ganz interessant. Meiner Meinung nach dürften die überproportional von einer Aufhellung, wie gesagt, des wirtschaftlichen Umfelds profitieren, zumal sie immer noch relativ günstig bewertet sind und Nachholbedarf haben mit Blick auf die USA. Und nicht zuletzt die Berichtssaison, die verlief ja auch für europäische Unternehmen. Und deswegen sehe ich da schon noch auch moderates Aufwärtspotenzial. Zumal, wenn man sich jetzt beispielsweise auch den DAX anschaut, die DAX-Bewertung im KGV, da sind wir momentan auf den aktuellen Schätzungen beim KGV von 13,6 und das ist immer noch im oberen langfristigen Mittel. Also da haben wir durchaus noch Luft nach oben. Wenngleich natürlich, wie du es gesagt hast, kurzfristig natürlich immer mit einer Vola zu rechnen ist und mit einem gewissen Rückschlagspotenzial, nachdem wir jetzt ja schon so weit vorgelaufen sind im ersten Quartal. Aber perspektivisch langfristig bleibe ich optimistisch, sowohl für die USA als auch für Europa. Aber von den regionalen Schwerpunkten jetzt einmal ganz abgesehen, hättest du eine Branche, die du besonders favorisieren würdest in den nächsten Monaten?
Ja, tatsächlich. Also es ist, also was ich sehr spannend finde, ist, ganz banal gesagt, auch mit Blick auf die jetzt wieder etwas optimistischeren Einkaufsmanager im Industriebereich, finde ich es interessant, finde ich zum Beispiel Rohstoffaktien wahnsinnig interessant. Ich finde auch wahnsinnig interessant Energieaktien, obwohl die relativ gut gelaufen sind. Die finde ich nach wie vor spannend. Die haben auch tatsächlich zusätzlich nochmal so einen etwas oder sind haben so einen eingebauten geopolitischen Hedge. Da sind wir ja leider Gottes auch jüngst wieder in der Situation, dass das Thema Geopolitik mit Blick auf das Thema Israel-Iran wirklich momentan keine Freude macht. Und dementsprechend finde ich tatsächlich das Thema Energieaktien, die im ersten Quartal gut gelaufen sind, aber von relativ niedrigen Niveaus kommen und auch von der Bewertung her absolut absolut fein sind, sehr spannend. Und ich finde tatsächlich, wie gesagt, die Rohstoffaktien im Materials, der Materials-Bereich ist tatsächlich der, wo ich tatsächlich momentan viele Chancen nach wie vor sehe, obwohl, wie gesagt, das erste Quartal für diese Sektoren schon sehr gut gelaufen ist. Ich denke, da kann durchaus noch mehr kommen. Von daher wären das tatsächlich meine zwei Picks, die ich ganz, ganz spannend finde. Und dann darf ich mir die Freiheit rausnehmen, die Gegenfrage zu stellen. Was wären denn deine, ich habe jetzt zwei genannt, was wären denn deine zwei oder drei Branchen, die du momentan für besonders aussichtsreich hältst?
Ja, also momentan sehe ich im Konsum durch die wieder etwas bessere Kaufkraft der Verbraucher durchaus Potenzial. Also ich gehe mal davon aus, dass Basiskonsum von den niedrigeren Zinsen, von der Aussicht auf niedrigere Zinsen profitieren dürften, weil die Kreditaufnahme billiger werden dürfte und es weniger Anreize gibt für die Verbraucher Geld zu sparen. Also deswegen Handel und Konsum halte ich momentan für eine ganz interessante Branche und daneben aber auch den Gesundheits- und Healthcare-Sektor. Der ist nach wie vor günstig bewertet und hat meines Erachtens immer noch einiges an Nachholpotenzial und im Gesundheitssektor haben wir so viel Innovationskraft. Man sieht steigende Zulassungsquoten und die Nachfrage und der demografische Wandel spielen eigentlich auch dem Gesundheitssektor in die Karten. Stichwort Diabetes, alles spricht eigentlich schon für einen Wachstumstrend perspektivisch. Und deswegen wären meine zwei Branchen, die momentan so ein bisschen im Fokus haben, Basiskonsum und Healthcare. Und können wir ja mal gucken, wie das dann in 3 Monaten gelaufen ist im Vergleich, genau.
Genau. Was tatsächlich als, also ich finde es jetzt sehr spannend, dass du zwei Branchen genannt hast und auch ich zwei Branchen. Und die Branche, die man letztes Jahr auf jeden Fall haben musste, und über die jeder geredet hat, die haben wir gar nicht genannt, nämlich Technologie. Haben wir weder du auf deinem Zettel noch ich. Also von daher, es ist tatsächlich interessant. Wir sind gespannt, wie sich das entwickelt und ob wir mit unseren Picks, mit unseren Prognosen, ob unsere Glaskugel trüb war oder nicht. Wir können gespannt sein fürs nächste Mal.
Absolut. Ja, und damit mit Blick auf die Uhr sind wir ja schon langsam am Ende unseres Podcasts angekommen. Und vielleicht nur eine ganz letzte Frage an dich, Marco, weil du hast es ja gesagt, marktbestimmendes Thema wird die Notenbankpolitik bleiben, allen voran, was die Fed macht. Wie ist denn deine Zinsprognose mit Blick aufs Jahresende?
Ja, wie gesagt, Zentralbankfragen liebe ich, ja, also meine Zinsprognose für die USA ist tatsächlich die, dass, also ich würde ein großes Fragezeichen vor die Junisenkung machen. Da sind momentan, insbesondere was den steigenden Ölpreis angeht, Stichwort Inflationswelle 2.0, die Gefahr, die da ist, der immer noch sehr, sehr robuste US-Arbeitsmarkt, die jetzt wieder besser positiver Einkaufsmanager im verarbeitenden Gewerbe in den USA. Da sind einfach zu viele Themen da, die letzten Endes eigentlich gegen eine Senkung ab Juni schon sprechen. Also um es kurz zu machen, vor die Juni-Senkung würde ich tatsächlich ein großes Fragezeichen setzen. Ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir tatsächlich eher zum Jahresende in den USA Zinssenkungen sehen und dann tatsächlich das nur 2 werden und nicht 3, wie es ja momentan von den Dotplots von den Feds, von der Fed selber mehr oder weniger projiziert wird. Also tendenziell 2, ja, könnte sein, aber 3, ein großes Fragezeichen. Und dann spiele ich den Ball direkt zu dir wieder. Europa, EZB, was denkst du?
Ja, also ich rechne zwar auch bei der EZB mit einem relativ vorsichtigen Vorgehen, aber bis zum Jahresende dürfte der Einlagensatz meines Erachtens insgesamt schon 3-mal bei der EZB gesenkt werden. Auf ein Niveau von 3,25 gehe ich momentan davon aus, denn der Inflationsdruck lässt in Europa schon weiter nach. Und das haben auch die jüngsten Zahlen einmal mehr gezeigt. Im März kam ja die Inflation wirklich stärker zurück als gedacht. Wir liegen mit 2,4% jetzt nur noch einen Wimpernschlag von dem EZB-Inflationsziel entfernt. Und das gibt der EZB, denke ich, einen größeren Spielraum als der FED. Und deswegen ist meine Zinserwartung mit Blick aufs Jahresende mit 3,25 und 13 Schritten momentan so mein Basisszenario. Ja, ich glaube, dann sind wir mit unserem moderat optimistischen Ausblick am Ende unseres ersten Podcasts angelangt. Marco, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, ja, wir konnten Ihnen einen kleinen Einblick in unsere Kapitalmarktsicht geben und würden uns über Ihr Feedback, Fragen, Anregungen natürlich sehr freuen. Diese können Sie uns sehr gerne unter info@fuggerbank.de zusenden. Aber bevor wir uns ganz verabschieden, möchten wir Sie noch kurz auf die zwingend notwendigen rechtlichen Hinweise aufmerksam machen. Denn Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind selbstverständlich keine Garantie für zukünftige Erträge und Ergebnisse. Und der Wert von Anteilen und Investments können natürlich schwanken und werden nicht garantiert. Und unsere dargestellten Standpunkte und unsere persönlichen Meinungen stellen natürlich keine Anlageempfehlung oder Beratung dar und können sich auch ohne entsprechende Mitteilung natürlich jederzeit ändern. Und unsere Daten und Informationsquellen wurden von uns als verlässlich eingestuft und wirklich recherchiert, genau hinterfragt, jedoch nicht von unabhängiger Stelle nochmals geprüft. Und weitere Details können Sie natürlich auch in der Podcast-Beschreibung finden. Aber ich denke, ich darf mich auch im Namen von Herrn Behring bedanken für Ihre Zeit, für Ihre Aufmerksamkeit. Und würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Quartal zu unserer nächsten Ausgabe wiederhören würden. Fuggerbank Financial Talk mit Marco Behring und Andrea Greisel. Vielen herzlichen Dank. Auf Wiedersehen.